Wir hören die Lesung für den heutigen 16. Sonntag nach Trinitatis aus der Apostelgeschichte, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Dazu erheben Sie sich bitte. Um jene Zeit ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah in den Tagen der ungesäuerten Brote. Er nahm ihn also fest und warf ihn ins Gefängnis. Die Bewachung übertrug er vier Abteilungen von je vier Soldaten. Er beabsichtigte, ihn nach dem Passafest dem Volk vorführen zu lassen. Petrus wurde also im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, ehe Herodes ihn vorführen lassen wollte, schlief Petrus mit zwei Ketten gefesselt zwischen zwei Soldaten. Vor der Tür aber bewachten Posten den Kerker. Plötzlich trat ein Engel des Herrn ein und ein helles Licht strahlte in den Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte: Schnell, steh auf! Da fielen die Ketten von seinen Händen. Der Engel aber sagte zu ihm: Gürte dich und zieh deine Sandalen an. Er tat es, und der Engel sagte zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Dann ging er hinaus, und Petrus folgte ihm, ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Es kam ihm vor, als habe er eine Vision. Sie gingen an der ersten und an der zweiten Wache vorbei und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führt. Es öffnete sich ihnen wie von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und auf einmal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sagte: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich der Hand des Herodes entrissen hat und all dem, was das Volk der Juden erhofft hat. Halleluja!
Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Was für ein Ereignis mit dem Petrus im Gefängnis. Also aussichtsloser kann eigentlich eine Situation gar nicht sein. Ich habe nochmal meine dicken Bücher aufgeschlagen und nachgesehen, wie so eine Gefangenschaft in der Antike aussah. Und tatsächlich sah es so aus, wie hier beschrieben, dass also wichtige Persönlichkeiten, die wurden nicht nur an den Füßen und an einem Block gekettet, sondern meistens noch an einen oder zwei Soldaten zusätzlich angekettet. Und dann fand das Ganze, oder die Zelle war natürlich verschlossen, und hinter der verschlossenen Tür waren noch einmal Wachsoldaten. Und so war das hier beim Petrus auch eine völlig aussichtslose Situation. Und selbst als es geschah, als das Wunder geschah, als plötzlich die Ketten abfielen, die Türen sich öffneten und eine neue Hoffnung in dieser totalen Hoffnungslosigkeit einsetzte, heißt es so wunderbar und biblisch ehrlich, dass Petrus diesem Engel folgte, ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Es kam ihm vor, als habe er eine Vision, so heißt es in der Bibel. Wie im Traum. Wahrscheinlich war es so geradezu unmöglich, dass es ihm wie ein Traum, ein wunderschöner Traum vorkam. Aber am Ende stellte er fest, Das ist Wirklichkeit. Ein wunderbares Ereignis, aber auch ein wunderbares Bild für uns alle. Denn aus biblischer Sicht sind wir alle Gefangene. Matthias Claudius hat vor vielen Jahren, vor über 100 Jahren, gar nicht weit weg von hier, ist er in Rheinfeld bei Bad Oldesloe aufgewachsen, das einmal in eine kleine Geschichte gekleidet. Ein Edelmann hatte Freunde und Angehörige und durch deren Leichtsinn wurden sie der Freiheit beraubt und gefangen gesetzt in einem fremden Land. Der Edelmann hatte davon gehört und hatte Mitleid und machte sich auf dem Weg, um eine Lösung, eine Erlösung zu ermöglichen. Es gelang ihm, sich einen Schlüssel anfertigen zu lassen, der zur Tür des Kerkers passte. Und es gelang ihm auch, dem Kerkermeister Hände und Füße zu binden. Dann reichte er den Gefangenen durch das Gitter den Schlüssel und gab ihnen den Auftrag, sich zu beeilen und von dem Schlüssel Gebrauch zu machen, die Kerkertür aufzuschließen und in die Freiheit, in die Erlösung zu gelangen. Sie nahmen den Schlüssel, aber anstatt ihn zu gebrauchen, betrachteten sie ihn, sprachen und diskutierten darüber, begannen zu ratschlagen und dachten nicht darüber nach, dass er zur Eile gemahnt hatte, der Befreier und Erlöser, sondern sie sprachen über den Schlüssel und wie man ihn denn wohl zu gebrauchen hätte und dass er doch viel schöner aussehen würde, wenn man hier noch etwas abfeilt und dort noch etwas abfeilt. Und irgendwann stellten sie fest, dass der Schlüssel nicht mehr zu passen schien und deshalb gar keine Wirkung mehr hatte. Und so spotteten sie über den Schlüssel und die ganze Situation und sagten, das ist ja gar kein Schlüssel, den man gebrauchen kann. Damit möchte Matthias Claudius unser aller Leben beschreiben, sagt, alle Menschen sind gefangen aus Sicht der Bibel, in geistlicher Sicht. Aber er beschreibt auch seine eigene Zeit, die über die Bibel und das Evangelium kritisch nachdachte und meinte, alles Mögliche wegstreichen zu müssen, bis am Ende etwas übrig bleibt, das keine Erlösung, keine Befreiung mehr schenken kann. Für uns finde ich faszinierend dieses Bild. Das ist ein durch und durch biblisches Bild, dass der Mensch gefangen ist und dass Jesus gekommen ist, um die Tür aufzuschließen, so wie der Engel den Petrus im Kerker aufgesucht hat. Und in der Offenbarung im 3. Kapitel heißt es, und so spricht Christus, der Auferstandene, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids, also des Messias, hat, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann, der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft, dass wir in Jesus Christus aus jeglichem Gefängnis des Lebens befreit werden und den Weg der Erlösung gehen können. Vor ein paar Wochen hatten wir ein großes Ereignis in der Familie, nämlich die Hochzeit meines ältesten Sohnes. Und er hatte sich zusammen mit seiner Frau einen Trauspruch ausgesucht, der genau in diese Situation hineintrifft. Es ist nämlich die Situation, wo Paulus im Gefängnis sitzt und der Vers vor seinem Trauspruch oder ihrem Trauspruch lautet, ich bitte euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, das waren die Worte, die wir anfangs als Bild gesehen haben. Und das hat mich zutiefst berührt und bewegt. Allein diese Formulierung finde ich schon so gewaltig. Der Gefangene im Herrn. Da liegt so viel Hoffnung für uns drin, denn wir alle kennen es doch, dass wir uns wie gefangen fühlen von den Dingen, die sich im Leben ereignen, von den Umständen, von unseren Erfahrungen, von unserer seelischen Befindlichkeit. Und dass Paulus sagt, egal was passiert. Und selbst wenn mich die Römer tatsächlich, wie es der Fall war, gefangen setzen, ich bin nicht gefangen. Denn ich bin gefangen im Herrn. Ich bin an ihn gebunden. Ich bin gebunden an eine viel, viel größere und höhere Macht, die Kraft und Macht hat, alle Gefängnisse dieser Welt zu überwinden. Darauf baue ich. Daran hänge ich mein Herz. Und deshalb, obwohl die Römer mich gefangen gesetzt haben, bin ich frei, gebunden an die fantastische Liebe Gottes, die er uns in Christus Jesus gezeigt und geschenkt hat. Wie sehen denn unsere Gefängnisse aus? Ich hatte schon erzählt, manchmal erleben wir unsere Umstände, aber auch unsere Vergangenheit, unsere Prägung, die man gerne loswerden würde manchmal, wenn es negative Verhaltensweisen sind, aber wir können sie nicht abschütteln. Oder unser Ego, das immer wieder mit uns durchgeht und wir dann Dinge sagen und tun, die wir vielleicht hinterher bereuen. Die menschlichen Verbindungen, in denen wir stehen, die vielleicht manchmal problematisch sind. Oder unsere seelische Verfassung. Wenn man in die Bibel hineinguckt, kann man eigentlich sehen, dass von Kapitel zu Kapitel, von Buch zu Buch, vom Alten bis zum Neuen Testament immer wieder von den Gefängnissen des Lebens die Rede ist. Es beginnt eigentlich mit der Verbannung aus dem Paradies, wo Adam und Eva Gottes Gebot nicht einhalten, von der Frucht essen und dann sozusagen ins irdische Gefängnis verbannt werden, das Paradies verlassen müssen, in die Fremde gehen müssen, so wie die Freunde und Verwandten des Edelmannes bei Matthias Claudius und in die Gefangenschaft geraten. Sie haben sich nämlich sozusagen selbst verkauft an die Macht des Bösen und nun müssen sie unter dieser Macht ihr Leben leben. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Gefangenschaft, Verlust ihrer Freiheit, versklavt an die Sünde, so malt es uns die Bibel vor Augen. Das Volk Israel hat vielerlei Gefangenschaft dieser Art erfahren. Ein weiteres großes Gefängnis, das uns die Bibel beschreibt, ist die Situation, als das Volk Israel in Ägypten, in der Sklaverei, unter dem Pharao das Dasein fristete und unendliches Leid auszustehen hatte. Und wieder ist es so, dass ein Retter geschickt wird, Moses im Auftrag Gottes, ein Schlüsselbringer und Befreier, und dann der Durchzug durchs Rote Meer erfolgt und nach einer Wüstenwanderung das gelobte Land, das Land der Freiheit erreicht wird. Alles tiefe Bilder für etwas, was Gott mit allen Menschen vorhat. Und dass Gott das mit allen Menschen vorhat und ein großer Plan im Schwange ist, das wird dann in den Jahrhunderten nach Moses den Propheten immer wieder stärker bewusst. Und in den Messias-Verheißungen kommt dieses Motiv von der Befreiung der Gefangenen immer wieder durch. Ein Beispiel, Jesaja 42. Dass du, wird jetzt über den Messias gesagt, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Und dieser große Bogen wird dann Wirklichkeit in Jesus Christus. Denn in seiner Zeit, und das lernen wir ganz besonders durch Paulus, durch seine theologischen Äußerungen, war es nicht mehr der Pharao, der sozusagen die Menschen gefangen hielt. Es waren auch noch nicht einmal die Römer, obwohl das einige so empfanden, sondern es war tatsächlich die menschliche Situation. Es war dieses Gebundensein seit Adam und Eva an das Böse, das uns davon abhält, so zu leben, wie Gott uns eigentlich gemeint und geschaffen hat, seiner Liebe, seinem Wesen zu entsprechen und so unser Leben zu gestalten. Und Paulus macht sogar in einem Zustand, wo er sich, oder er versetzt sich hinein in die Zeit, als er noch nicht Jesus kannte und sagte, wie war ich denn da? Ich war eigentlich bemüht, einen geistlichen, biblischen, alttestamentlichen Weg zu gehen, mich an die Gebote zu halten. Ich wusste, was gut war und hatte auch dieses Ziel, aber ich konnte dieses Ziel nicht erreichen. Und in Römer 7 analysiert er unsere menschliche Situation und Gefangenschaft mit folgenden Worten. Da stellt er fest, denn ich bin Fleisch. Ich bin nicht vom Geist Gottes durchdrungen. Ich bin Fleisch und ein Mensch und als Mensch eben diesem Bösen hilflos ausgeliefert. Denn ich bin Fleisch, das heißt verkauft an die Sünde, sagt Paulus wortwörtlich. Und ein paar Verse später, denn in meinem Innern freue ich mich eigentlich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, also im Fleisch, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht werden. Das, sagt die Bibel, ist unser eigentliches Gefängnis. Und wenn ein Engel kommt und den Petrus herausholt aus diesem Gefängnis, dann ist das ein Bild für uns alle, dass diese Ketten und Fesseln gebrochen werden sollen, wir befreit werden sollen dazu, dass wir wirklich Kinder Gottes werden, unserem Vater ähnlich, befreit für seine Liebe in unseren Worten und Taten, wieder in Gemeinschaft mit ihm, dadurch, dass uns in Jesus Christus vergeben wird, das Alte vergangen ist und etwas ganz Neues beginnen kann, dass wir aus dieser Macht des Bösen herausgerissen werden, dass die Symptome unseres Lebens, die davon oder ein Hinweis darauf sind, dass wir immer wieder gebunden sind an diese negativen Kräfte, dass diese Symptome sind zum Beispiel Egozentrik oder dass wir nur auf die Umstände blicken, uns von den Umständen fertig machen lassen oder weglaufen wollen, unser Leben nicht anpacken, nicht Verantwortung übernehmen, dass wir unseren Stolz nicht kränken lassen wollen, es zulassen, dass es zu Zerwürfnissen kommt, in der Ehe, in der Familie, in der Verwandtschaft, dass Gewalt auch aus unseren Worten und Taten hervorgeht oder wir Gewalt erfahren, dass seelische Erkrankungen uns fertig machen, manchmal als Ursache von falschen Einstellungen und Haltungen oder Gewalterfahrungen, Verletzungen, die wir erlitten haben. Das ist doch unsere Realität. Und aus diesem Gefängnis, aus diesem Teufelskreis, aus diesem Strudel will uns Jesus befreien. Und dafür hat er uns einen fantastischen Schlüssel gegeben, nämlich sich selbst. Paulus erwähnt es sogar ein paar Verse weiter. Da sagt er im Blick auf Jesus, aber jeder von uns empfing die Gnade, also die Befreiung, in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Deshalb heißt es, er, also Christus, stieg zur Höhe in den Himmel und erbeutete Gefangene und er gab den Menschen Geschenke. Ich glaube, Paulus zitiert hier eine alttestamentliche Stelle und meint, Jesus ist der Befreier. Er ist in das Gefängnis der Menschheit hineingekommen und zeigt uns den Weg seiner Liebe. Er führt uns zurück in die Gemeinschaft mit Gott, zur Quelle der Liebe. Und von dieser Kraft her wird unser Leben erneuert und kann eine ganz neue Gestalt bekommen und frei werden für einen neuen Weg. Auch in den Evangelien finden wir ähnliche Hinweise. Johannes 8 sagt Jesus selbst, wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Wenn euch aber der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Diese Freiheit hat etwas auch mit Umkehr zu tun, hat etwas zu tun mit Loslassen, auch sich selbst loszulassen, das alte Leben loszulassen, die Egozentrik loszulassen. Das ist nicht einfach, das tut weh. Und dieser Prozess wird in der Bibel als ein Absterben bezeichnet, dass man dem eigenen Ego abstirbt, aber dadurch durchbricht, durch Gottes Kraft und Wirken zu einer ganz neuen Lebenswirklichkeit freigesetzt wird für einen ganz neuen Weg. Und deshalb kann Paulus zum Beispiel im Galaterbrief im 2. Kapitel, das ist so eine zentrale Stelle, Vers 19 und 20 sagen, mein altes Leben wurde mit Christus förmlich gekreuzigt. Jetzt lebe nicht mehr ich, das jubelt er so richtig heraus, jetzt lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Er hat mich erlöst aus dem Gefängnis, in dem ich saß, aus dieser Selbstverkrümmung, wo ich immer nur mir selbst der Wichtigste war. Er hat mich davon frei gemacht. Jetzt kann ich in Hingabe leben, in Hingabe an Gott und kann ein ganz neues Leben als Geschenk in Empfang nehmen. Dieser Jubel, der erinnert mich an den Psalm 126, wo es heißt, als der Herr das Los der Gefangenen Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende. So wie der Petrus, der fast wie im Traum in die Freiheit gegangen ist und die Kerkertür und die Ketten hinter sich gelassen hat. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat ihnen Großes getan. Ja, Großes hat der Herr an uns getan. Da waren wir voller Freude. Wie sieht der Weg in diese Freiheit aus? Ich hatte schon hingewiesen darauf, dass Paulus im Gefängnis quasi so etwas wie ein Testament formuliert. Und darauf lohnt es sich zu hören. Das ist so wie ein Rezept für die Benutzung des Schlüssels, um den Weg in die Freiheit zu finden. Das ist schon seltsam, nicht? Dass in unserem Fall wir den Schlüssel bekommen und nicht die Türen von alleine aufgehen, sondern Gott uns auch zutraut, dass wir uns entscheiden und sagen, ja, ich will diesen Weg auch wirklich gehen, dass wir das Geschenk entgegennehmen und den Schlüssel gebrauchen und mutig den Schritt in die Freiheit und in den Glauben hineinwagen. Also, das Rezept des Paulus folgt unmittelbar auf die Formulierung, ich, der ich der Gefangene im Herrn bin, ermahne euch und rufe euch auf, lebt entsprechend eurer Berufung, zu der ihr berufen worden seid. Das ist sein Rezept. Was ist unsere Berufung? Das entfaltet er in den nächsten Versen, auch in den nächsten Kapiteln im Epheserbrief. Seid demütig, friedfertig und geduldig. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Lebt eure Berufung. Benutzt den Schlüssel. Werdet das, was ihr durch Jesus schon seid. Er hat euch befreit. Er hat euch die Freiheit geschenkt. Nun lebt in dieser Freiheit. Kapitel 5, Vers 1 fasst er das nochmal ganz plastisch zusammen und sagt, ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und liebt einander, weil auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Das ist die zentrale Botschaft. Zur Liebe befreit. Aus den Klauen, aus der Sklaverei, gebunden an die Sünde, frei für den Weg der Liebe. Das ist die Alternative. Der Verlockung, dem Ego und dem Bösen immer wieder Raum zu geben, zu entsagen und sich hinzugeben an diesen anderen Weg, an die Liebe Gottes. Als Jesus selbst einmal sozusagen nach dem Rezept für das Leben, für Freiheit und Glücklichsein gefragt wurde, was das Wichtigste und Größte ist im Leben, da sagte er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Und als zweites kommt hinzu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Befreiung. Die Befreiung zur Liebe, zu liebevollen Beziehungen, in dreifacher Hinsicht zu Gott, zu unseren Mitmenschen und auch zu uns selbst. Und diesen Weg mutig zu gehen, nicht in der eigenen Kraft, sondern Paulus hat gesagt, dieses jetzt lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Gottes Geist ist es, der mich nun leitet. Vorher warst du die Stimme der Versuchung, die mich hierhin lockte und dahin lockte, jetzt darf ich auf Gottes Stimme hören, auf seinen Geist, der mich leitet und führt seinen guten Weg. Und Menschen, die das tun und das erfahren, für die ist es wirklich so wie bei dem Petrus, wo plötzlich die Ketten abfallen und die Türen aufgehen. Und von diesen Menschen sagt Jesus in den Seligpreisungen: Glückselig sind die, die vor Gott demütig sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die Sanftmütigen. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und so weiter und so fort. Das ist dieser Weg der Liebe und des Glaubens. Aber ein Weg, der auch mit Schmerzen verbunden ist, weil wir uns eben selbst loslassen. Jesus sagte: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Es ist keine Überforderung, weil es mit einem Geschenk beginnt. Das Geschenk ist, dass Gott uns seine Liebe als Erstes schenkt. So wie er den Engel zu Petrus schickt. So wie er Jesus in die Welt schickt. So wie Paulus im Gefängnis sagt: Ich bin im Herrn. Auch in dieser Situation. Wir kennen ja noch eine Person, sehr bekannte Person, die auch im Gefängnis saß, nämlich Dietrich Bonhoeffer. Und als er genau in der gleichen Situation war wie Paulus und nicht wusste, wie sein Leben ausgeht, ob er die Gefängniszelle noch einmal verlassen wird, da dichtete er diese berühmten Worte: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem. Abschnitte des Neuen Testamentes, im 8. Kapitel des Römerbriefes, wo er herausjubelt: Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.